Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 36 in der Podcast-Reihe von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint jeden Dienstag auf unserer Seite www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Kanälen und immer am zweiten Dienstag im Monat auch im Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute spreche ich mit Daniel Köpke in einem aufsehenerregenden Podcast. Das Thema werden wir gleich noch aufdecken, über Formatanalyse und wie man Formate baut. Hallo Daniel.
Ja, hallo Ralf.
Du weißt schon, was wir hier gerade als Experiment machen. Das hatten wir noch nie, zwei Erkenntnistypen im Gespräch.
Ja, das wird ein vielversprechendes, honiges Gespräch vielleicht.
Ja, ich habe schon überlegt, ob wir einfach nach 10 Minuten dann noch 50 Minuten Stille anklebe und wir gucken, wie man sich beschwert, also mit anderen Worten noch dabei gewesen ist. Ich bin echt gespannt, was da rauskommt, wenn sich zwei Erkenntnistypen unterhalten.
Ja, auf jeden Fall der pure Handlungsbereich.
Ich glaube auch, weil die Beziehung von zwei Erkenntnistypen startet im Handlungsbereich. Mhm. Von daher kann auch sein, dass uns nach 10 Minuten deswegen keiner mehr zuhört, weil alle anfangen, Formate zu bauen.
Ja, das wird, ja, so wird es kommen.
Genau. Wir hatten eigentlich ursprünglich sogar mal die Idee, dass wir über Formatanalyse reden. Mhm. Und da wäre naheliegend gewesen, und du merkst am Konjunktiv, die Idee haben wir getroffen. Da wäre naheliegend gewesen, über die Fast-Phobia-Cure, also die schnelle Phobietechnik,
genau,
zu reden, weil du ja am Donnerstag darüber ein Webinar machst, wo du eine Kürzes-Demo dazu analysierst.
Genau, das habe ich ja vor ein paar Wochen, Monaten irgendwie schon mal gemacht mit einer anderen Demo von dir. Und da war das Feedback von den Teilnehmern so gut, dass ich mir gedacht habe, dass könnte man ja auch mehrfach und regelmäßig machen, einfach, dass ich meine Demo von dir zeige, so ein schnipselchen Video und da einfach mal aufdecke, was so meine Metaprogramme dazu sind, was so mein Blick auf diese Demo ist, was da so passiert, auch nonverbal irgendwie zwischen Coach und Coachee, was man natürlich einfach aufgrund der schieren Menge nicht alles aufdecken kann, auch als Coach nicht.
Also. Was ich da merke ist, dass wir ja eigentlich, wenn wir jetzt schon mal hier zwei Erkenntnistypen sind und einer davon ist Chemiker, ich weiß, du zuckst immer, wenn man dich Chemiker nennt, weil du eigentlich Pharmazeut bist, aber für mich, im Herzen bist du für mich Chemiker. Ja. Und zwei Erkenntnistypen, mal darüber zu reden, was überhaupt der Charme und der Vorteil von einer Analyse ist, weil das ist natürlich irrig, Erkenntnisbereich und ganz viele so gefühlvolle Menschen sagen, du musst doch nicht immer alles zu Tode analysieren. Und du analysierst in deinem Webinar eine Demo, wir analysieren im Practitioner Master Formate und Analyse ist was ganz Großartiges und wird nicht verkannt. Das heißt, wir könnten jetzt eine Lanze brechen für die Analyse.
Ja, genau. Also ich meine, Gunter Schmidt sagt ja zum Beispiel auch, dass Probleme immer zwei Kategorien haben. Entweder man hat irgendwie die Scheuklappen auf und sieht nur eine Lösung und dann braucht man irgendwie mehr Flexibilität. Oder man hat einfach zu viele Lösungen, die eben überwältigend sind. Und dann muss man die Komplexität entsprechend reduzieren. Und ich glaube, eine Analyse erschafft natürlich irgendwo ein Modell der Realität, das weniger komplex und weniger vollständig vielleicht als die Realität ist. Aber es schafft halt eine Landkarte. Es schafft halt irgendwie ein handelbares Werkzeug, mit dem man sich in einem Format oder in einer Demo oder was auch immer orientieren kann und eben auf die wesentlichen Punkte schauen kann.
Da muss ich jetzt mal gleich nochmal reingehen und den Chemiker, der ein Pharmazeut ist, fragen, der einerseits, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Die Analyse schafft doch kein Modell. Die Analyse findet doch in einem Modell statt. Also es gibt doch sozusagen erst das Modell und dann kann ich in dem Modell analysieren, sowohl in der Chemie als auch im NLP, oder?
Ja, dann ist jetzt wieder die Frage, was verstehen wir unter einem Modell? Also wenn ich das mal jetzt auf die Chemie beziehe, dann ist natürlich das Modell der organischen Chemie zum Beispiel eins, innerhalb dessen man irgendwelche Verbindungen konstruieren kann und so weiter und so fort. Aber von einer spezifischen Verbindung kann man ja auch ein Modell bauen.
Weil im Grunde kommen wir ja von zwei ganz unterschiedlichen Ecken, die aber sehr ähnlich sind. Ich meine, du hast gelernt, bestimmte Substanzen zu analysieren. Mhm. Ich habe im Musikstudium gelernt, Musikstücke zu analysieren. Mhm. Und ich glaube, beide Analysen hatten im Grunde denselben Zweck, nämlich, dass man imstande ist, Neues zu bauen. Mhm. Nach, also quasi das Vorhandene zu verstehen, mhm. sodass man Neues bauen kann. Mhm. Und ich glaube, denselben Zweck hast du auch bei der Format, bei der Demo-Analyse, wenn du es im Webinar machst. Dass ganz man versteht, was läuft, damit man es nachmachen kann. Mhm.
Mhm. Genau. Weil im Grunde müsstest du ansonsten ja jedes Schmunzeln und jedes Augenbrauenzucken und jedes Naserümpfen irgendwo eins zu eins nachmachen. Und so viele Mini-Formatschritte kann man sich natürlich nicht merken. Mhm. Dagegen eine entsprechende Inkongruenz mal aufzudecken oder Inkongruenz zu spiegeln. Das ist natürlich eine Sache, das ist ein wichtiges nonverbales Element in so einer Coaching-Analyse, wo man mal darauf hinweisen kann, hier Leute, das hat einen Sinn und Zweck, warum mhm. das passiert, das ist nicht zufällig.
Mhm. Ich finde es gerade wirklich spannend, bei dem Gedanken Analyse ein bisschen zu bleiben, weil wenn du die Demo analysierst, ich habe ja auch das Feedback mitbekommen, dass das Feedback großartig war auf dieses Webinar, dann sind die Leute ja dankbar, die zugucken, dass sie quasi durch deine Metaprogramme mit durchgucken können. Mhm. Das heißt, du hast halt einfach eine wesentlich feinere und vielfältigere Wahrnehmung von so einer Demo. Und weil du die aufdeckst, mhm. sehen die Leute mehr, als sie vorher mhm. gesehen haben. Mhm. In der Musik ist es ähnlich. Wenn jemand, der Musik wirklich versteht, ein Stück analysiert,
ja.
dann ist ja dasselbe. Plötzlich hörst du Sachen, siehst du Verbindungen, entdeckst du irgendwelche Zusammenhänge, die hast du vorher nicht. Ist in der Chemie ähnlich? Mhm.
Absolut. Also wenn sich jemand, der sich damit überhaupt nicht beschäftigt, sich eine Strukturformel anguckt, dann ist das halt einfach irgendwie ein paar Buchstaben, die mit Strichen verbunden sind und die halt einfach irgendwie sinnlos, bedeutungsfrei und so weiter und so fort sind. Man aber sich mit der Chemie und insbesondere der Pharmakologie dahinter beschäftigt, dann gibt es da natürlich schon bestimmte Regelmäßigkeiten, anhand derer man eben erkennen kann, dass das Molekül mit einem bestimmten Rezeptorwechsel wirkt, dass es bestimmte Effekte im Körper macht, dass das Molekül, ich sag mal, wasserlöslich ist oder chemisch stabil oder instabil ist. Also da gibt es schon so gewisse Faustformeln, wie man auf den ersten Blick in so einem Molekül bestimmte Eigenschaften auch ansehen kann. Mhm. Und wie man dann halt natürlich auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, komponieren kann in der Chemie. Mhm. Also dass man dann bestimmte Strukturformel-Elemente einführt in eine Formel, die eben eine chemische Instabilität oder Stabilität auslösen. Oder die vielleicht irgendwo die Verstoffwechselung beschleunigen oder die mhm. Ausscheidung im Körper beschleunigen oder verlangsamen. Also da gibt es schon auch Elemente, mit denen man sowas bewusst steuern kann.
Es erinnert mich an diesen Moment in der Küche der Jablonski-Straße, als mhm. du eigentlich nur Amena irgendeine Schulaufgabe aus der Chemie erklären wolltest. Und während ja. du das gemacht hast, hab ich das Gefühl gehabt, du redest über NLP und Nicole hatte das Gefühl, du redest über Beziehungen und dann kam ja. noch jemand dazu, der hörte noch was anderes. Mhm. Weil ich jetzt auch gerade denke, so wie du jetzt über Chemie redest, redest du doch eigentlich über NLP.
Ja.
Genau dasselbe ist es ja auch, wenn wir ein Format analysieren. Da geht es ja. ja auch genau darum, dass man die Bausteine mhm. und die Verknüpfungsregeln.
Ja.
Das scheint mir dasselbe auch in der Musik. Es geht um die Bausteine und die Verknüpfungsregeln.
Genau.
Macht. Und dann kann man neue Sachen bauen und ähnlich wie in der Chemie werden dann manche NLP-Formate giftig, mhm. andere sind sehr bekömmlich und es geht dann in dem NLP nicht darum, dass bestimmte Dinge wasserlöslich sind, aber dass Probleme löslich werden. Ja,
genau.
Ja, ja. Und wenn man die Musik noch dazu nimmt, dann klingt es auch noch gut. Mhm. Genau. Ich sage mal kurz, wie es zu diesem, die Vorgeschichte von diesem Gespräch. Also, es ist ja so, dass bei uns in der Jablonski-Straße in Master- und Trainerausbildung die Teilnehmer ein Format neu schreiben für ihre Abschlussarbeit.
Und genau.
Nur ist es ja ein Format neu zu schreiben, ist ziemlich easy. Man schreibt einfach ein paar Schritte nacheinander und drum ist die Extra-Regel, es soll ein sinnvolles und nützliches neues Format sein mhm. und nicht nur irgendeins. Um dem Anspruch gerecht zu werden, weil es nicht so einfach ist, bekommen die Teilnehmer jeweils einen Mentor, mhm. an die Seite einen von unseren Co-Trainern mhm. Dafür gibt es eine Co-Trainer-Gruppe, die sich ganz geheimnisvoll mindestens einmal im Monat trifft. Mhm. Dass die Co-Trainer gutes Feedback geben können auf diese Arbeiten, müssen die das natürlich auch können. Und da habe ich dann gesagt, lass uns doch mal folgendermaßen machen, dass wir jetzt hier in dieser Co-Trainer-Runde auf die Schnelle ein Format schreiben. Mhm. Das war dann für Caroline, weil die brauchte aktuell eins für ein Seminar. Und habe ich gesagt, jetzt könnten wir alle anderen auch. Und du warst der Erste. Mhm. Du hast dann gleich eins geschrieben. Und was ich so genial, frech, genial fand, dass du gleich als Thema genommen hast, ich kann mich nicht für ein Thema für eine Masterarbeit entscheiden.
Genau. Und
ich fand das deswegen so gut, weil im Grunde du damit genau das zeigst, wofür es eben sinnvoll ist, dass man Formate schreiben kann.
Ja.
Also man hat ein aktuelles Thema, man hat ein aktuelles Problem oder Ziel und man kommt da nicht weiter. Es gibt kein NLP-Format, was wirklich passend ist. Ja, dann schreibe ich mir halt einfach Neues. Genauso wie du dir zu Hause deine pharmazeutischen Produkte selbst mischt.
Naja, vielleicht das nicht, aber...
und ich am Klavier improvisieren kann, kann man sich halt als NLPler dann ein Format selber bauen. Mhm. Und nachdem das ja im Grunde dann die Konsequenz davon ist, ein Format analysieren zu können, hatte ich halt vorgeschlagen, wir könnten ja mal über dieses Format reden. Mhm.
Ja.
Willst du erst was dazu sagen oder soll ich das Format kurz vorstellen? Wie fangen wir an?
Ja, also ich kann gerne noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich fand ja an und für sich die Aufgabenstellung schon mal spannend, dass wir halt nicht gesagt haben, jeder schreibt von uns ein Format, sondern jeder von uns nimmt sich explizit nur eine Stunde Zeit und arbeitet innerhalb von einer Stunde dieses Format aus. Also dass man halt auch so in der IT-Branche sagt man Overengineering reinkommt, dass man irgendwie noch das letzte Fitzelchen und noch das klitzekleinste Perfektionselement irgendwie am Ende dabei rumkommt, sondern einfach nur, dass man sich sagt, ich nehme mir jetzt einen Zeitrahmen X und das, was in der Zeit eben rauskommt, das ist dann eben das Endprodukt. Und dass wir dann eben das Endprodukt uns mal angucken und
Ich glaube, es war nach deiner Trainerarbeit das dritte Format, was du geschrieben hast. Ne? Und ich glaube, es war deiner Trainerarbeit und dem Format jetzt liegt ordentlich Zeit. Und wenn ich mich richtig zurückerinnere, hast du deine Trainerarbeit nicht in einer Stunde geschrieben.
Nee.
Sondern das zog sich eher über Tage, Wochen, Monate hin, aber auch ein großes Thema. Das heißt, es war nochmal ein extra Kick, das wirklich in einer Stunde zu machen, oder?
Genau. Und das, ich habe mir das wirklich auch eingehalten, also dass ich da keine Minute länger dran arbeite. Und also ich finde, dafür ist es ganz gut geworden.
Ja, und jetzt mal für die Zuhörer, die denken, boah, ey, ist ja unglaublich, in einer Stunde ein Format. Das kann man natürlich noch schneller machen und zwar einfach deswegen. Im Grunde, wenn du im Coaching mit deinem Coachee eine Intervention live designst, entwickelst du ja ein Format. Und zwar in Nullzeit, es entsteht dann quasi beim Tun. Und manchmal eher selten, das ist wie wenn man halt am Instrument improvisiert, die meisten Sachen, die man improvisiert, sind hinterher vergessen und das mit Recht. Aber manchmal kommt natürlich irgendwas drauf, wo man sagt, das kann ich ja nicht direkt aufschreiben. Das ist schön.
Genau. Deswegen würde ich dir auch definitiv widersprechen, dass es erst mein drittes Format war, was ich designt habe, weil natürlich auch im Coaching mache ich das ständig, dass ich auf das Problem von dem Coachee direkt zugeschnitten eben mir ein Format überlege, Formatelemente miteinander kombiniere und eben, wie du schon sagst, improvisiere. Beziehungsweise ein bisschen expliziter wird es natürlich auch in den Webinaren, wo ich mir natürlich auch ein entsprechendes Format, also auch ein Webinar von einer Stunde, hat für mich genauso ein A nach B, hat für mich genauso eine Essenz und die ist natürlich ganz ähnlich aufgebaut wie ein Format. Mhm. Also dann aber lass es vielleicht mal das 15. oder 20. gewesen sein, ist trotzdem noch nicht so wahnsinnig viel, was ich da...
Ich hatte mich jetzt auch mehr darauf bezogen, Formate, die du wirklich schriftlich...
Dann gebe ich dir recht, ja.
...Papier gebracht hast. Wobei natürlich die Webinare, wenn du so siehst, die hast du ja auch...
Verschriftlicht, ja.
Genau. Ich glaube, man sagt bei einer Screen-Präsentation nicht zu Papier gebracht, aber ich wüsste jetzt, ich glaube, die Formulierung zu Pixel gebracht klingt ein bisschen komisch.
Ja.
Gut. Lass uns mal durchgehen. Mhm. Also es ist ja so wie man ein Format analysiert, so wird es ja auch aufgebaut. Und ich kann mal kurz die Vorgeschichte erzählen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Mhm. Ich fand, wie ich mit NLP anfing, eine Sache großartig, die hatte ich aus dem Deutschunterricht, den ich auch großartig fand. Und habe dann später gemerkt, die meisten Leute finden das eher beängstigend, nämlich ich habe es geliebt, mir von einem Format verschiedene Versionen anzugucken. Nach dem Motto, wie schreibt dieses Format Thies Stahl, wie schreibt es Bandler und Grinder, wie schreibt Stills, wie schreibt es Alex Wohl. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, hui, jeder schreibt es anders. Immer kleine Unterschiede, manchmal gibt es auch große Unterschiede. Ich finde das enorm anregend. Ich habe später gemerkt, viele Leute, die mit NLP beginnen, finden es beängstigend, weil natürlich die Frage entsteht, wie ist denn dann das wirklich echte Format? Also wie ist denn das richtige Change History und der richtige System, wenn da jeder ein anderes schreibt? Aber natürlich, sobald man mehrere Versionen eines Formats nebeneinander legt und die heißen alle Six Step, taucht natürlich die Frage auf, ja, was ist denn jetzt das Six Step am Six Step? Und das war meine Grundidee von Formatanalyse, dass ich überlegt habe, was macht den Six Step eigentlich zum Six Step? Und ich bin im Grunde eigentlich nur auf zwei Elemente gekommen, die den Kern der Formatanalyse und des Formatdesigns bedeuten. Das eine ist das, was du bereits erwähnt hast, das von A nach B. Also es gibt einen bestimmten Anfang und es gibt ein bestimmtes Ende. Und wenn ein Six-Step heißt und eine Fast-Phobia-Cure heißt Fast-Phobia-Cure, sollte die, also platt gesagt, die Fast-Phobia-Cure sollte halt zum Ende führen, wo der Six-Step nicht hinführt. Man macht halt, es ist halt ein bestimmtes Werkzeug. Also wir haben einen von A nach B. Und der zweite Punkt ist die Stelle der Veränderung, wie ich es nenne. Also da, wo das passiert, was passiert. Das entspricht halt der Formel gegenwärtiger änderter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand. Oder wenn man es auf das Score-Modell von Robert Dills überträgt, es ist der Weg vom Symptom mit der Ressource zum Outcome. Und wenn wir ein Format analysieren, ist das das, was wir zuerst suchen? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wo passiert die Veränderung? Mit welcher Ressource? Und wenn wir es designen, fängt es auch damit an. Und da könnte ich jetzt mal dir zu Ehren einfach dein von A nach B vorlesen.
Gerne.
Wie du es geschrieben hast. Du hast das so schön genannt, Format Auftrag. Das gefällt mir gut, weil es ja im Grunde die Idee ist, warum schreibe ich überhaupt ein Format? Und du hast geschrieben, Punkt A, ich kann mich nicht für ein Thema für die Masterarbeit entscheiden, weil es keine Themen gibt, die mich begeistern. Und wenn man ein Format baut, was problemorientiert arbeitet, ist halt das Wichtigste erstmal zu definieren, wo geht es denn los? Wer kommt denn mit welchem Problem überhaupt zu einem? Und jetzt hast du was gemacht, was ich mir so oft wünsche von den Teilnehmern und die sich da so oft nicht trauen. Du hast den Punkt B mit maximal wenig Aufwand formuliert, indem du eigentlich den Punkt A nur umgedreht hast. Und da ist eine Stelle, wo ich sage, da ist Kreativität wirklich fehl am Platz. Da geht es nicht darum, dass das möglichst absurd ist. Es geht darum, dass es möglichst dicht dran ist. Darum lautet dein Punkt B. Ich kann mich für ein Thema für die Masterarbeit entscheiden, weil mich ein Thema begeistert.
Ja.
Also das ist im Grunde einfach die Umkehrung davon. Jeder, der das Problem bei Punkt A hat, würde sagen, oh ja, fein, Punkt B würde ich nehmen. Und jetzt ist die nächste Frage, die kommt, ist die Frage, wo finden wir die Ressource? Willst du das aufdecken oder soll ich das aufdecken? Weil da gibt es eine Formel. Ne?
Genau, weil das kann man ja gewissermaßen ganz mathematisch auflösen, weil sowohl der Punkt A als auch der Punkt B sind eben eine 4 Punkte. Also die hätte ich der Ebene 4 zugeordnet. Dementsprechend muss natürlich für eine Formatanalyse die Ressource von der Ebene 5 kommen. Und da es sowohl am Punkt A als auch am Punkt B irgendwie um das Thema Begeisterung geht, fand ich es halt naheliegend zu sagen, ja gut, dann, wenn mich halt kein Thema begeistert, muss ich mich halt für mich selbst begeistern.
Ich glaube, das ist die Stelle, wo viele, die das zum ersten Mal hören, über dieses Wörtchen naheliegend sich freuen. Aber das ist halt eine Sache der Routine. Es ist wirklich naheliegend. Ich meine, man liest, wenn man es oft genug gemacht hat, man liest den Satz, ich kann mich nicht für ein Thema entscheiden, weil es keine Themen gibt, die mich begeistern. Das heißt, jetzt mit dem Öhrchen dessen, der NLP, Deutsch-NLP, das Übersetzungsprogramm laufen hat, ist völlig klar, es geht, wenn ich es vakuummäßig darstelle, um irgendeine Personifikation eines Themas. Also ich kann mich nicht für das Thema entscheiden, das Thema begeistert mich nicht. Das ist schon mal klar, dass das Ebene 4 ist, weil sonst wäre das Thema ja Zugehörigkeit. Und abgesehen davon ist es natürlich ein ganz fetter Glaubenssatz.
Genau. Also
Ebene 4. Und Von daher ist die Ressource auch völlig klar eine Ebene drüber, also Ebene 5, dissoziiertes Selbst. Ich mache mal eine Klammer auf für die ganzen Zuhörer. Bis Ebene 4 gilt im NLP Format, Design, die eiserne Regel, die Ressource kommt bitte von der Ebene darüber. Ab Ebene 5 kann man auch innerhalb der Ebene suchen, weil die meisten Leute dort die Ressourcen nicht ausgeschöpft haben. Dann bei Alltagsintervention meistens man Probleme innerhalb der Ebene löst. Nur Dils weist halt mit Recht darauf hin, dass wenn Leute ins Coaching kommen, haben sie normalerweise das Potenzial der jeweiligen Ebene ausgereizt. Und darum braucht man das Format eben eine Ebene höher. Das heißt, Ebene 5 Ressource, Begeisterung für sich selbst. Und jetzt ist ja die Frage, warum brauchen wir überhaupt ein Format? Und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, weil es kommt einer und sagt, Daniel, mein Problem ist, ich kann mich nicht für ein Thema für die Masterarbeit entscheiden, weil es kein Thema gibt, die mich begeistert. Ich wünsche mir so sehr, dass ich mich für ein Thema entscheiden kann, weil mich ein Thema begeistert. Dann sagst du zu ihm, ja, dann begeister dich doch einfach selbst.
Ja.
Dann sagt er, Daniel, du bist so toll, du hast mein Leben verändert, jetzt ist das Problem gelöst, ich gebe dir 100 Euro, schönen Tag noch.
Und schreibt eine Masterarbeit.
Genau, so ist es ja nicht. Das heißt, das Format ist ja die Übersetzung dieses Alltagssatzes in NLP. Also meine Überlegung ist immer, du sagst als Coach, ja, dann begeister halt du dich. Und wenn der sagt, du mit deinem NLP-Quatsch, sagst du, ich erkläre es dir nochmal langsam.
Genau.
Und dieses langsam erklären, das ist dann das Format. Das hast du noch mit dazu geschrieben. Das finde ich auch sehr schön, um den Kopf klar zu kriegen, dass man sich vorstellt, das Format gibt es schon. Also wir machen eine kleine Technik. Es wurde erfolgreich eingesetzt. Der Coach geht glücklich nach Hause. Sein Kumpel oder seine Freundin fragt ihn, boah, warum siehst du so glücklich aus? Sagt er, ich komme gerade von Daniel, der hat mein Leben verändert. Erzähl doch mal, was ist denn los? Und jetzt schreibst du, Format formuliert als Heldenreise-Klischee. Und da sagt der Coach, ich habe begriffen, nicht die Themen müssen mich begeistern, sondern ich muss mich begeistern, um mich für ein Thema entscheiden zu können. Im Grunde ist in dieser klischeehaften Heldenreisenformulierung ja das gesamte Format drin, wenn man die NLP-Öhrchen hat. Ich lese es nochmal langsam vor, weil ja unsere Zuhörer das nicht visualisieren. Die haben ja keinen Text, die müssen es ja hören. Also, ich habe begriffen, nicht die Themen müssen mich begeistern, sondern ich muss mich begeistern, um mich für ein Thema entscheiden zu können.
Genau.
Das heißt, du hast sehr klar den Wechsel der logischen Ebene drin. Von Thema begeistert mich zu ich begeistere mich.
Genau.
Und jetzt geht es nur noch darum, das zu inszenieren.
Ja.
In Barcook. Bist du bereit aufzudecken, vorzeugen und der Welt, wie du es gemacht hast?
Ja, na klar. Also, weil ich habe im Prinzip, das ist im Prinzip ja eine Art von Stelle der Veränderung, die man sich ausschmückt. Das heißt, für mich gibt es halt für eine Ebene 5 Ressource so zwei klassische Vorlagen. Entweder man sucht ein anderes Selbst auf der Timeline, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, oder man nimmt irgendwo einen anderen Lebensbereich. Also, dass man irgendwo, wenn ich jetzt mich durch das Format führen würde, den Sport Daniel oder den Coach Daniel oder den Vortragenden Daniel oder den Liebhaber Daniel irgendwo in einen anderen Kontext einbringe. Und für mich war hier an der Stelle für das Thema natürlich das Thema Zukunft selbst am naheliegendsten. Also das gewissermaßen an der Stelle der Veränderung mein Zukunfts-Selbst, mein eher mittelressourcevolles Gegenwarts-Selbst, dass es da irgendeinen Kontakt, irgendeine Kommunikation geben muss und durch diese Kommunikation ich entsprechend ressourcevoll gemacht werde.
Genau, weil da gibt es ja im Hintergrund bestimmte, wie wir schon gesagt haben, Verknüpfungsregeln. Das heißt, genauso wie du hoffentlich zuckst, wenn ich darüber rede, ein Kohlenstoffatom mit einem Heliumatom zu verbinden. Zuckst du da? Oh ja, du hast gezuckt. Ich kann mich erinnern, dass ich Edelgase mit gar nichts verbinden oder ich reagiere oder irgendwie sowas in der Richtung. Ist natürlich auch klar, dass wenn wir im NLP Formate designen, was hören vom dissoziierten Selbst, dann klappen sofort ein paar Verbindungsregeln auf. Und Verbindungsregeln beim dissoziierten Selbst sind halt, dass es, wie der Name schon sagt, dissoziiert ist. Das heißt, ich brauche zwei Selbste, die miteinander in Kontakt treten. Und die Regel im NLP lautet immer, dass es halt vom Ressourcvollen oder vom Ressourcvolleren zum Ressourcärmeren geht. Und wenn du nun recht sagst, wir haben in der Gegenwart ein ressourcärmeres Selbst, was da rumsteht und sich nicht für ein Masterarbeitsthema entscheiden kann, dann fängst du einfach an und zauberst aus dem Hut ein ressourcevolleres Zukunftsselbst, was sich für ein Thema begeistert.
Genau.
Von dem Zukunftsselbst geht dann die Ressource zum Gegenwartsselbst. Mhm. Und das, was ich vorhin gesagt habe, will ich jetzt nochmal explizit betonen und herausarbeiten, nämlich der Trick ist die WAKOK-Inszenierung. Mhm. Das heißt, das, was im Grunde Bandler und Grinder nach meiner Meinung ja wirklich als ihren entscheidenden Schachzug gemacht haben, ist die Bedeutung des WAKOK. Entdeckt, wiederentdeckt, aufgedeckt. Das heißt also, dass eben halt Psychotherapie und Coaching nicht nur so ein abstraktes, blutleeres Gequatsche ist, sondern man das mit allen Sinnen erleben muss.
Genau.
Und daher muss man sich für irgendeine Art von Inszenierung entscheiden. Die drei Klassiker sind, ich mache das mit Gegenständen, also da denke ich vor allem an Bernd Isert mit seinen Playmobil-Figuren, oder ich mache es mit Bodenankern, wo ich rumlaufe, im Raum bestimmte Positionen einnehme, oder die klassische Hypno-Variante, Ebene 3, Fantasiereise. Du hast dich entschieden für die Ebene 2, Bodenankern.
Mhm.
Und hast, das lese ich auch mal ganz kurz vor, dir vorher noch eine sehr schlaue Frage gestellt, nämlich, was muss überhaupt in dem Format drin sein?
Mhm.
Die Idee vom Formatdesign ist ja, dass wir quasi alle Elemente dieses Satzes nehmen. Ich lese ihn nochmal vor. Ich habe begriffen, nicht die Themen müssen mich begeistern, sondern ich muss mich begeistern, um mich für ein Thema entscheiden zu können. Dass wir jetzt alle Elemente nehmen und die irgendwie in WAKOK abbilden.
Mhm.
Und wir können ja so machen, dass man mitdenken kann bei dem Doppelerkenntnistyp-Podcast. Ich lese den Satz nochmal vor. Alle, die zuhören, machen sich Gedanken, welche Elemente muss ich abbilden? Und dann lesen wir die Liste vor, okay?
Mhm.
Wollen wir spoilern, dass es vier Elemente sind, oder spoilern wir das nicht?
Nee, das spoilern wir nicht.
Gut, dann lassen wir
das. Ich glaube, das ist gut, dass wir es nicht spoilern.
Nee, dann lassen wir das noch. Dann sagen wir nicht, wie viele Elemente es sind.
Genau, dann kommen die Zuschauer selber drauf, dass es vier Elemente sind.
Ja.
Gut.
Ich habe begriffen, nicht die Themen müssen mich begeistern, sondern ich muss mich begeistern, um mich für ein Thema entscheiden zu können.
Ja.
Und genau.
Pfiffigerweise hast du die Stellen ja sogar analog markiert.
Du hast auch noch gemerkt, das
ja.
ist, hier kann man nichts vormachen. Okay, du schreibst, was muss drin sein in dem Format?
Ja.
Punkt A, Themen.
Mhm.
Gut. Das heißt, es müssen bestimmte Themen im Raum sein, die man für eine Masterarbeit verwursten kann.
Genau.
Dann die, hast du?
Die Themen müssen natürlich auf irgendeine Art und Weise symbolisch oder abstrakt irgendwo in WAKOK dargestellt werden, weil Themen sind ja erstmal abstrakte Dinge.
Ja.
Und dafür brauchst du eine entsprechende Abbildung.
Genau. Dann hast du als zweiten Punkt Coachee. Das ist also in dem Fall halt das ressourceärmere Selbst in der Gegenwart.
Genau.
Dann hast du das dissoziierte Selbst.
Mhm. Das in dem Fall das Zukunftsselbst.
Genau. Und die Ressource der Begeisterung.
Genau.
Das sind die vier Elemente.
Ja.
Gut. Jetzt, bevor, also ich meine, ich will dir wirklich kein Jota von der grenzenlosen Bewunderung wegnehmen, die alle Podcast-Hörer dir jetzt vermutlich jetzt schon entgegenbringen, aber ich will ja auch nicht den Eindruck erwecken, dass es unschaffbar wäre. Drum decke ich jetzt auf, dass wenn wir so ein Format bauen, ist es ja nicht so, dass du in dem Zusammenhang NLP neu erfindest.
Nee.
Sondern man bezieht sich ja auf vorhandene Formate. Das heißt, im Grunde ist ein Format Neudesign fast immer das Umbauen von einem vorhandenen Format oder die geschickte Kombination von mehreren Formaten. Und ich behaupte mal, deine Vorlage war Safe Nurturing.
Ja.
Jetzt, und auf die Frage weiß ich die Antwort wirklich noch nicht, die ist für mich genauso überraschend. Wie hast du denn jetzt gedacht, du hast Punkt A, du hast Punkt B, du hast die Ressource, du hast das Ganze als Heldenreise-Klischee, du hast die Elemente, du weißt, du hältst dich an ein Self-Nurturing, aber wie machst du es jetzt, dass die sechs Schritte des Formates entstehen, was wir natürlich auch noch vortragen werden, das Format.
Also der Punkt der Veränderung an der Stelle ist für mich schon klar. Es muss halt irgendwo ein Zukunftsselbst und ein Gegenwartsselbst geben und das Zukunftsselbst gibt dem Gegenwartsselbst die Ressource Begeisterung. Mhm. So. Das ist schon ein Film, der innerlich in meinem Kopf abspielt. Und dann überlege ich mir natürlich, gut,
kann ich wenn mal kurz einhaken, weil ich glaube, das ist für manche, die es sowas zum ersten Mal hören, ein sehr großer Schritt. Weil das, was du machst, das, was wir nachher bei uns gerade machen, das, was, glaube ich, nur wenige NLPler so bewusst machen, ist, dass du den Satz, ich begeistere mich, innerlich nicht abstrakt erlebst, sondern als Wahrkog.
Ja.
Das heißt, du siehst da wirklich einen Daniel vor einem anderen Daniel stehen und der eine Daniel begeistert den anderen Daniel. Für die meisten Leute ist doch so ein Satz wie, ich begeistere mich für ein Thema, ist doch einfach so dahingesagt ohne Wahrkog. Und du hast Wahrkog.
Das stimmt. Also in meiner Innenwelt ist es wirklich, dass der da eine flammende Rede und einen emotionalen Vortrag hält und hingestikuliert und wirklich selbst begeistert ist und mir eben zeigt, was sich da Wundervolles irgendwie daraus ergibt, wenn dieses Thema gelöst ist. Also was aus mir wird, wenn ich dieses Thema gelöst wird. Wunderbares, Tolles, Großartiges. Und mir das bildlich vorzustellen, ist schon stark motivationssteigernd.
Und ich weiß nicht, wer es gehört hat, jetzt hast du noch einen Trick eingebaut. Also du hast jetzt von dir aus noch einen Trick eingebaut, weil da war der Satz drin, was aus mir wird, wenn ich dieses Thema. Das heißt, du verknüpfst jetzt diese möglichen Masterthemen mit dir selber.
Ja.
Du sagst einfach ja, aber hallo, da muss man drauf kommen.
Also das ist für mich eigentlich eine stillschweigende Vorannahme, dass ich natürlich lieber über ein Thema rede und in ein Thema Arbeit reinstecke, was mich in irgendeiner Form auch persönlich betrifft, was an meiner persönlichen Entwicklung und dergleichen irgendwo einen Teil mit hat. Ich meine, du kennst ja auch den Satz von der Birkengiel und oder sagst ja über sie auch immer, dass sie eigentlich nie irgendwie über ein Thema gesprochen hat, was sie nicht persönlich betroffen hat. Also sie hat ja ausschließlich Seminare über Themen, die für sie ungelöste Probleme noch gewesen sind, gemacht. Und ich finde, das ist eine sehr gelungene Motivationsstrategie.
Was mir gerade auffällt, das ist halt der Vorteil, wenn zwei Erkenntnistypen miteinander simulieren, das ist das Gegenstück zu der Grundstrategie der Handlungstypen, weil mir ist bei Handlungstypen immer aufgefallen, am stärksten bei Stefan Landsiedel, im Stefan Landsiedel Modeling, dass die Themen gerade nicht persönlich nehmen. Die betrachten Themen immer als Kontext. Hat mit mir nichts zu tun. Was du gerade sagst, und da kann ich nur aus ganzem Herzen zustimmen, ist, die Power der Erkenntnistypen ist, dass man es persönlich nimmt.
Genau.
Dass man eben wirklich sich ganz selbstverständlich die Frage stellt, was macht es denn mit mir, wenn ich dieses Thema gelöst habe? Das würde sich ein Handlungstyp vermutlich so nicht fragen.
Ja, und möglicherweise könnte ein Beziehungstyp davon überfordert sein, wenn er jetzt zusätzlich zu seinem ungelösten Thema da auch noch ein Format bauen muss. Also das könnte eventuell, gebe ich dir recht, eine Strategie sein, die nur für Erkenntnistypen ressourcevoll ist.
Was natürlich aus zwei Gründen in dem Fall kein Problem ist, weil erstens NLP sowieso als Methode im Erkenntnisbereich arbeitet und zweitens die Idee eines Self-Nurturings, also ich begegne mir selbst, ist ohnehin Erkenntnisbereich und von daher erkenntnistypisch, weil ein Beziehungstyp, der das Thema rangehen würde, würde sich vermutlich in das Thema hineinversetzen, die Position wechseln und ein Handlungstyp würde halt einfach irgendein Thema nehmen und die Arbeit schreiben und da kann was machen. Aber das ist die haben sowieso das Problem, nicht über das wir gar nicht reden.
Ja.
Okay, das heißt, für dich war es eine naheliegende Idee aus dem NLP und aus dem, dass du Erkenntnistyp bist, dass du dir überlegst, ja, wenn ich mich jetzt für irgendein Thema entscheiden würde, was tät's denn da mit mir machen? Boah, sieht das toll aus.
Genau.
Jetzt bin ich mal Advocatus Diaboli. Jetzt könntest du ja in eine schreckliche Depression verfallen, weil du sagst, das könnte so toll sein, wie ich wäre, wenn ich das machen würde, bin ich aber nicht schnief. Also, was machst du jetzt in deinem Format? Warum nutzt du das Ganze als Motivation und nicht als Demotivation?
Naja, für mich ist da die Vorannahme drin, dass indem ich jetzt ein Format schreibe, natürlich das Schreiben, das Format oder überhaupt die Beschäftigung mit dem Thema an und für sich schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung ist.
Sorry, dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich meine jetzt im Format, also wenn du dem Coachy sagst, stell dir mal vor, was für ein toller Mensch du bist, wenn du das Thema gelöst hast, würde der Coachy ja sagen, ja, aber ich bin es ja gerade nicht, weil ich es nicht gelöst habe, und könnte zusammenkrachen in sich. Und da hat er dein Format etwas drin, für uns als Fehler super naheliegend. Es hat trotzdem was drin, dass es halt nicht zum Frust führt, so bin ich nicht, sondern zur Motivation, so möchte ich sein.
Genau, also da muss man die Ressource, sprich das Zukunftsselbst, natürlich auch erstmal aufbauen.
Genau. Also,
beziehungsweise den Punkt A erstmal verankern, weil man braucht ja für die Stelle der Veränderung sowohl den Problemanker als auch den Ressourcenanker, die dann kollabieren müssen. Und das wäre schon blöd, wenn man jetzt irgendwie nur die Ressource aufbaut und der Coachy sich dann am Ende gar nicht mehr erinnern kann, was er überhaupt für ein Problem hatte.
Genau, du hast das entscheidende Wort gerade extrem, fand ich lustig, von der analogen Markierung quasi am leisesten gesprochen, dieses kleine Wörtchen kollabieren, also verschmelzen. Das erlebe ich immer wieder, wenn Leute unbedarft an ihre Probleme rangehen. Die bauen sich manchmal Ressourcen auf, aber die kommen nicht auf den Schachzug, die Ressource mit dem Problem zu verschmelzen.
Ja.
Also bei manchen Leuten existiert Problem und Ressource lange Zeit nebeneinander, ohne sie zu begegnen. Und was wir halt im NLP machen, ist, die Sachen kommen in Kontakt. Das hast du ja auch vorhin gesagt, das ältere Selbst hält eine flammende Rede.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt für uns ein super, also im Grunde der naheliegendste Zug im Spiel. Aber vielleicht muss man ihn einfach betonen, die Ressource muss in den Punkt A. Und wenn das nicht passiert, dann ändert sich auch nichts. Das heißt, es bringt nichts, das Zukunftsselbst mit großen Augen zu bewundern. Das Zukunftsselbst muss irgendwie in Kontakt treten und die Begeisterung übertragen zum Selbst. Es ist eigentlich witzig, sich zu überlegen, wie viele, so, ich will nicht sagen unbewusste NLP-Regeln, aber das sind quasi diese Selbstverständlichkeiten im Formatdesign, die man nirgendwo aufgeschrieben sieht. Wenn du die nicht weißt, fallen dir oft auch nicht Fehler im Format auf und warum das nicht funktioniert. Das ist ja der Grund, warum ich auch im Modeling praktisch den Leuten sage, ihr lernt hier, wie man Formate liest, wie man Formate analysiert und könnt dann auch bei leider häufig vorkommenden schlechten Formaten, die es im Internet gibt, sofort feststellen, na gut, oder nach einem Augenblick feststellen, warum das Format nicht funktioniert. Und das ist einer von den klassischen Fehlern. Ressource und Punkt A werden nicht miteinander verschmolzen.
Ja, ja.
Soll ich mal dein Format vorlesen?
Gerne.
Und wir reden über die Schritte. Ich sage dazu, dass wir absichtlich, weil wir es raffiniert anlegen, wir tun die vorletzte Version vorlesen, in der sich noch eine kleine Unschärfe befindet. Wir können ja sagen, wer die jetzt beim Zuhören findet, bekommt einen tragbaren Waschlappen als Gewinn.
Einen gebrauchten tragbaren Waschlappen.
Aber einen gebrauchten, gewaschenen tragbaren Waschlappen.
Okay.
Ist das nicht eine Rekursion, wenn man einen Waschlappen wäscht? Okay, aber ich glaube, jetzt macht mein Denken.
Jetzt wird es wirklich offensichtlich, dass wir zwei Erkenntnistypen
sind. Kann der Waschlappen sich selbst waschen? Das ist so ein bisschen wie welches Geräusch macht eine Hand beim Klatschen? Wäre das der aktuelle Zen-Koan, kann ein Waschlappen sich selbst waschen? Okay, wir machen das wieder zu. Ja. Ich lese die Schritte deines Formates vor und wir sagen dazu, in der Version ist noch eine kleine Unschärfe drin, die wir hinterher korrigieren werden. Also, Schritt 1. Mach dir Themen bewusst, die dich aktuell in deinem Leben bewegen. Sammle eine Liste von 3 bis 5 Themen, schreibe jedes davon auf einen Zettel, schau die Zettel an und versuch, dich davon begeistern zu lassen. Da merkt man durch den hypnoerfahrenen Daniel, der da eine ganz gemeine Suggestion eingebaut hat, damit es um Gottes Willen ja wirklich nicht klappt. Versuch, dich davon begeistern zu lassen. Das heißt mit anderen Worten, hier bildest du Punkt A ab.
Genau. Das heißt, an der Stelle wird dieser Zettel gewissermaßen mit der Bedeutung eines möglicherweise zur Verfügung stehenden Themas aufgemacht. Gleichzeitig mit der Vorgabe 3 bis 5, die natürlich nur ein Vorschlag ist. Wenn einer kommt und sagt, er hätte gern 10 Themen, dann kann er auch 10 Themen nehmen. Das Format funktioniert auch, wenn du nur 1 oder 2 mögliche Themen zur Auswahl hast. Aber ich finde halt 3 bis 5 ist halt ein Maß an Komplexität, wo halt Aufwand und Nutzen von dem Format irgendwo in einem sinnvollen Zusammenhang oder Verhältnis steht.
Ist auch eine von den heiligen Zahlen des NLP, die seit den 70er in den Formaten drin ist. Wir suchen immer 3 bis 5 irgendwelche Sachen.
Ja.
Das ist immer der erste Schritt im Format. Das kann man sich merken für Formatsdesign. Der erste Schritt im Format ist immer, dass der gegenwärtige Zustand, Punkt A, abgebildet wird. Irgendwie WAKOG-mäßig durch einen Gegenstand oder eine Raumposition oder eine Körperhaltung oder ein inneres Bild. Das heißt, da steht jetzt der Coachy, der arme Tropf, inmitten seiner möglichen Themen, auf Zetteln geschrieben, was jetzt hier nicht drinsteht, ich sage es dazu, ist, dass die Zettel natürlich dann geschickterweise um einen herum liegen und versucht sich von diesen Zetteln begeistern zu lassen, was natürlich hoffentlich nicht gelingt, denn wenn es gelingen würde, bräuchte er das Format nicht.
Richtig.
Jetzt geht es weiter, ich lese den zweiten Schritt vor. Weiter Schritt. Nimm den ersten Zettel in die Hand und stell dir dich selbst vor, wenn du dieses Thema gelöst hast.
Genau.
Ich mache Pause, weil ich auf deinen Kommentar zu deinem Format warte.
Naja, an der Stelle ist natürlich auch der Klassiker aus dem NLP als Obtechnik. Also, dass man sich eben in eine Trance reinbegibt, sich vorstellt, dieses Thema, wenn ich das jetzt gelöst habe, was macht denn das eigentlich mit mir? Also zu welchem Menschen bin ich denn? Kann ich dann bessere Entscheidungen treffen? Führe ich dann bessere Beziehungen? Kann ich irgendwie beruflich leichter weiterkommen? Verstehe ich mich dann besser? Was auch immer. Also gewissermaßen im Score-Modell ein bisschen auf den Effekt aufzugehen. Also dieses Thema ist ja an und für sich erstmal nur ein bisschen, nur ein Wort. Oder nur ein Haufen von Plattitüden, Füllwörtern. Aber in dem Moment, wo ich halt den Coachy animiere, in die Trance reinzugehen und das größer zu visualisieren, steigt natürlich auch ein bisschen die Emotionalität und gleichzeitig baut man damit natürlich auch ein Zukunftsselbst auf, was man dann im späteren Verlauf gebrauchen kann.
Und da muss ich wieder ganz viele Fußnoten machen, weil, was vielleicht jetzt einige merken, die sagen, boah, das ist ja ziemlich komplex. Jedes Format hat natürlich immer auch eine definierte Zielgruppe. Das heißt, es ist völlig klar, dass man genauso wenig jeder am Klavier, unabhängig von seinem Niveau, jedes Stück spielen kann, sondern es gibt halt Klavierstücke für bestimmte Niveaus und vielleicht gibt es in der Chemie was Ähnliches, keine Ahnung. Gibt es natürlich auch NLP-Formate auf bestimmten Niveaus.
Natürlich.
Und da gebe ich immer die Anregung, wenn man Formate baut im Master oder im Trainer zur Abschlussprüfung, dass man als Zielgruppe einfach definiert, Leute wie ich, das heißt, die Master schreiben für Master, die Trainer schreiben für Trainer. Weil ja in diesem Schritt, den du da beschreibst, nimm den Zettel in die Hand und stell dir dich selbst vor, wenn du das Thema gelöst hast. Da sind ja, auf das Thema komme ich auch gleich, mindestens 3 Metaprogrammwechsel drin.
Genau.
Du gehst ja in die Zukunft, du gehst ins dissoziierte Selbst und du gehst in als Ob-Rahmen rein. Und wenn ich sowas machen wollen würde mit einer Person, die noch nicht NLP gemacht hat, weil die Frage ist, warum schreibt die da eine Masterarbeit, aber Klammer wieder zu, müsste ich natürlich diesen einen Schritt im Grunde 3, 4, 5-fach unterteilen, um da durchzuführen. Drum ist ja auch so, dass die komplexen Formate im Master und im Trainer enthalten ja häufig Practitioner-Formate als einen Schritt. Also da muss allen, die den zuhören, klar sein, dass dieses Format von Mastern für Master ist, weil es ist ja maßgeschneidert für Leute am Ende ihrer Masterausbildung, die sich für ein Thema entscheiden können. Und da sagt man, die müssen sowas können. Die müssen imstande sein, dass sie schnell mal eine Timeline machen, eine Dissoziation machen, einen als Ob-Rahmen machen und diese ganzen Geschichten.
Genau. Beziehungsweise selbst wenn man jetzt einen Coachy hat, der jetzt sich nicht vielleicht nicht für eine Masterarbeit, aber für irgendein anderes Entscheidungsthema irgendwo entscheiden müsste. Also die Struktur des Formates kann man ja auch auf ein anderes Thema anwenden. Müsste man als Coach natürlich sehr viel langsamer arbeiten, müsste sehr viel mehr Zeit geben, sehr viel feiner auch hinhören. Macht der Coachy das, was man angewiesen hat, oder muss man irgendwo hier und da noch ein bisschen korrigieren und feinschärfen? Aber ich gebe dir natürlich recht, das ist ein Format für Master und da kann man halt solche Sachen meiner Meinung nach durchaus voraussetzen.
Absolut, weil jedes Format gibt es ja auf verschiedensten Komplexitätsstufen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dieser Satz, ich habe begriffen, nicht die Themen müssen mich begeistern, sondern ich muss mich begeistern, um mich für ein Thema entscheiden zu können. Das ist ja für uns im Grunde bereits ein fertiges Format. Also wenn wir so einen Satz hören, dann können wir ja sagen, oh, tolle Idee, mache ich. Jetzt muss man es halt quasi ein bisschen runterbrechen für NLP Master. Wenn jetzt ein Visioner kommt und sagt, ich will auch, müsste man es halt noch weiter runterbrechen. Wenn dann irgendwie Frau Schmidtchen kommt, die noch nichts mit NLP am Hut hat und sagt, ich will auch, müsste man es halt noch weiter runterbrechen. Das ist
Genau.
im Grunde logisch, würde ich eigentlich sagen.
Ja, bis zu dem Punkt, wo man natürlich am Ende sogar auch eine Trance schreiben kann, wo man denn, wenn den wortwörtlichen Text, das wäre ja gewissermaßen die volle Version des Formates, aufschreiben könnte.
Genau.
Aber das nimmt natürlich auch ein kleines bisschen Flexibilität auf, eventuelle Einwände von einem Coachee reagieren zu können, wenn es wieder zu detailliert beschrieben ist, das Format. Also auch
Ich finde
da.
das ja. Ich finde das bis heute eine der anspruchsvollsten Sachen beim Formatdesign, den Punkt zu finden, wo ist es ausreichend detailliert, aber nicht zu detailliert. Das ist jedes Mal ein neuer Kampf. Weil wir, ich weiß, was ich noch auch mal als Information hier einfach der Welt geben möchte, gerade weil wir zwei Erkenntnistypen sind und du weißt ja, und du bist ja auch Jordan Peterson-Fan wie ich, du weißt ja, dass Jordan Peterson Denken definiert als Abstract Action, wo man merkt, er ist bestimmt auch Handlungstyp wie wir. Man sollte nicht vergessen, dass mentale Prozesse, dass NLP-Formate richtig körperlich anstrengend sind. Ich habe Leute erlebt, die waren nach dem NLP-Format durchgeschwitzt. Wirklich. Ich meine, dass das Gehirn sehr viel Kalorien verbraucht, weiß man inzwischen. Aber diese mentalen Prozesse erschöpfen. Und darum ist es natürlich so, wenn du sie zu kleinschrittig machst, erschöpfen sie zu früh. Wenn du sie zu großschrittig machst, kommst du nicht weiter. Also das ist schon eine Kunst, den richtigen Weg zu finden. Und um jetzt die Komplexität eines Formatschrittes beschreiben zu können, machen wir es ja so, dass wir es in Metaprogrammen formulieren. Und ich würde das mal gerne an diesem Beispiel von Schritt 1 zu Schritt 2 zeigen, was sich da an Metaprogrammen verändert. Erst kurze Info für die Zuhörer. Metaprogramme sind Elemente auf der logischen Ebene 4 und lassen sich, ist Wahrnehmungsfilter, und lassen sich am einfachsten mit dem Satz erfragen, worauf achtest du?
Genau.
Und ein Metaprogrammwechsel, oder besser gesagt, der Wechsel einer Ausprägung eines Metaprogramms ist halt eine Umfokussierung.
Genau.
Wie ein Beispiel, ich ändere meinen Fokus von Gegenwart auf Zukunft. Und da denkt man natürlich, wir beide, an Gunter Schmidt, der sagt, Hypnose ist Aufmerksamkeitsfokussierung. Problemhypnose ist die Fokussierung auf das Problemmetaprogramm. Das heißt, natürlich besteht jedes NLP-Format in ständigen Umfokussierungen. Und da hast du jetzt drei Stück drin im Wechsel von Schritt 1 auf Schritt 2. Und dadurch ist klar, der Schritt ist komplex, der ist auf Masterniveau, weil bei Practitioner-Formaten ist immer der Tipp, mach nur einen Metaprogrammwechsel für einen Schritt. Und du machst ja, Schritt 1 ist Fokussierung auf Gegenwart. Schritt 2 fokussierst du in die Zukunft.
Genau.
Stell dir vor, wie du dann dereinst aussehen wirst, wenn du es gelöst hast.
Genau.
Schritt 1 ist assoziiert im Selbst. Schritt 2 ist dissoziiert. Ich sehe mich. Schritt 1 ist, ich achte auf den schlechten Zustand, dass ich unbegeistert bin. Schritt 2 ist, ich achte auf den verlockenden Zustand, wenn ich das Problem gelöst habe. Das heißt, ich habe drei Metaprogrammwechsel in einem Schritt. Und auch das muss man üben, wenn man im Rahmen der NLP-Ausbildung halt Formate macht, dass man halt irgendwann in einem Schritt drei, vier, fünf Metaprogramme wechseln kann. Mich persönlich hat das immer erinnert an eine Orchesterpartitur. Dass also viele Instrumente gleichzeitig spielen und manchmal halt auch viele Instrumente plötzlich was anderes spielen. So entsteht ein Stück. Ich habe keine Ahnung, ob es in der Chemie ähnliche Sachen gibt, aber im NLP gibt es sowas jedenfalls. Also es ist ein komplexer Schritt.
Genau.
Möchtest du dem was hinzufügen, sonst würde ich weitergehen, weil du hast geatmet, habe ich gesehen. Ich habe gesehen, du hast geatmet.
Ja. Ja, ist natürlich aber so, dass man die Anzahl der Metaprogramme, auf die man achtet, natürlich auch beliebig erweitern könnte. Also man könnte zum Beispiel auch noch mit dazu nennen, als viertes Metaprogramm, Schritt 1 ist tatsächlich und Schritt 2 ist als ob. Also
Das sind ja auch genau die Sachen, die du, glaube ich, auch dann in diesen Donnerstags-Webinaren machst, wo du Demos analysierst. Das sind genau deine Metaprogramme. Die Antwort auf die Frage, worauf könnte man denn achten, dass du das auf.
Genau.
Gut, dann kommt Schritt 3. Der beginnt mit dem Satz, wechsle in die Position des Zukunftsselbstes. Das ist natürlich jetzt quasi der entscheidende Move. Weil du ja jetzt in die Position der Ressource gehst. Das ist ja auch in jedem NLP-Format mit drin, dass du, wenn wir uns der Stelle der Veränderung nähern, erstmal dich mit der Ressource assoziieren musst. Dann gibt es 3 Unterschritte. 3a ist VACOC Trance im Zukunft selbst. Das ist so ein Klassiker dafür, dass es halt ein Masterformat ist, weil du schreibst einfach rein, VACOC Trance im Zukunft selbst. Im praktischen Format wären das vermutlich 5 Schritte. Dass man das genau beschreibt. Damit meinst du, dass man sich halt wirklich mit allen Sinnen vorstellt, wie großartig ist das denn, wenn ich diesen großartigen Glücksmoment erlebe?
Genau, dass man sich einfach vorstellt, was mache ich denn da genau, was sehe ich denn da, was höre ich, was fühle ich, mit welchen Menschen bin ich unterwegs, was gibt es so für schöne Kontextveränderungen, dass man vielleicht auch die ganzen logischen Ebenen hochgeht, wie haben sich meine Werte verändert, worauf achte ich, wie sehe ich mich, wie gehe ich mit mir um, was habe ich für einen internen Dialog und so weiter und so fort, wie klingt der, also das sind ja alles Sachen, die man, wo man einfach beliebig viele Details noch mit einbauen kann, assoziiert eben in diesem Zukunft selbst, um sich wirklich eben diese Begeisterung auch aufzubauen, weil eine Begeisterung in so einer nebelschwaden, plattitüdenhaften, undefinierten, VACOC-armen, blutleeren Welt, das funktioniert natürlich nicht.
Die VACOC-Trance ist für mich eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie NLP schneller wird, wenn man es übt. Also wie ich anfing in meinem eigenen Practitioner, war eine VACOC-Trance unter 15 Minuten fast nicht zu schaffen. Es war wirklich genau, wie du es beschrieben hast, durch alle Ebenen, durch alle Sinneskanäle, durch alle Wahrnehmungspositionen durch. Inzwischen ist eine ausreichende VACOC-Trance für ein NLP-Format eine Sache von einem Atemzug.
Ja.
Und das ist ja auch das Schöne, wenn man halt die Geläufigkeit hat in den NLP-Formaten, dass man ja immer noch dieselben Schritte macht, aber macht sie halt sehr viel schneller. Dann kommt Schritt 3b. Aus dem Zukunft selbst heraus nehme ich Kontakt auf mit dem Gegenwart selbst. Also da merkt man ja schon im Hintergrund, Trommelwirbel, wir nähern uns der Stelle der Veränderung, wir nähern uns dem Collapsing Anchors. Weil natürlich, ich spoilere mal ein bisschen, das Collapsing Anchors wird darauf hinauslaufen, dass eben das ressourcevolle Zukunft selbst seine Ressource teilt mit dem ressourceärmeren Gegenwart selbst.
Genau.
Und dann kommt Schritt 3c, Werben für das Zukunftsselbst. Das heißt mit anderen Worten, jetzt erzählt halt das Zukunftsselbst, wie toll es ist und liebes Gegenwart-Selbst, willst du nicht zu mir kommen? Lass mich lebendig werden, mach, dass es mich gibt. Nimm dich dieses Master-Themas an und verändere dein Leben, mein Leben und das Leben vieler anderer Menschen. Das ist die Stelle, wo du vorhin meintest, darf kitschig sein. Mein Bild innerlich ist die Rede von Al Pacino in der Duft der Frauen am Ende, die er da hält.
Ich gar nicht.
Ja, das ist, viele Hollywood-Filme haben halt diese kitschigen Reden. Wo dann irgendwie einer mit entsprechender Musik im Hintergrund plötzlich sich an den Saal wendet und den Leuten ins Herz spricht und keiner lacht, sondern alle haben Tränchen in den Augen und es ist tief berührend.
Genau.
Ungefähr so. Willst du zu dem Schritt 3 noch irgendwas sagen?
Nö, ich glaube, das ist schon das Wichtigste.
Genau. Dann kommt Schritt 4, wechsle zurück in die Position 1, also in das Gegenwart selbst, was ich nicht entscheiden kann, und wiederhole Schritt 2 und 3 mit allen anderen Zetteln. Klar, weil wir haben ja 3 bis 5 Zettel, also müssen wir auch die 3 bis 5 Selbste alle aufbauen.
Genau.
Dann Schritt 5, aus Position 1, lass dich von den 3 bis 5 Selbsten begeistern.
Genau.
Ist das heißt, jetzt die berühmte Stelle der Veränderung?
Das hätte ich definitiv gesagt, weil da natürlich, also mein inneres Bild ist dazu, dass ich wirklich irgendwie vor mir diese Zettel verteilt habe und auf diesen Zetteln entstehen jetzt die verschiedenen Daniels, die eben verschiedene Themen gelöst haben und auf mannigfaltigartige Weise eben mein Leben verändert haben. Also ganz viele als Ob-Timelines, die da eben entstehen und die jeweiligen Zukunftsselbste eben, ja, alle sagen hier, ich bin so cool, weil so und so. Und da ist meine Erfahrung, dass die Differenzierung sehr viel leichter fällt, zu sagen, die sind schon alle ganz cool.
Mhm.
Aber es gibt schon eins, das ist besonders cool.
Mhm.
Und dafür entscheide ich mich dann halt.
Genau. Dann kommt Schritt Nummer 6. Entscheide dich für das spannendste Thema und versprich den anderen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt gelöst werden.
Genau, weil das ist natürlich für mich auch eine Frage der Ökologie an der Stelle. Gunter Schmidt sagt ja zum Beispiel auch, jede Entscheidung ist ein Ende mit Scheidung.
Mhm.
Also es hat natürlich auch einen gewissen negativen Effekt, wenn man sich gegen ein anderes Thema entscheidet. Und dass da nicht irgendwelche komischen Teile entstehen, die dann im Grunde irgendwann Probleme machen, ist da für mich natürlich auch nochmal ein schöner Umgang mit sich selbst, dass man sich selbst eben verspricht, dass man das Thema jetzt nicht für immer liegen lässt, sondern dass man sich später darum auch noch kümmern wird. Nur man kann eben nur eine Sache auf einmal machen.
Das heißt, wenn man in dem Fall den Apotheker nach den Nebenwirkungen des Formats fragt, muss man ehrlich sein. Punkt A ist, ich kann mich nicht für ein Thema für die Masterarbeit entscheiden. Punkt B ist, ich muss dann 5 Masterarbeiten machen.
Ja, oder eben die Themen auf einer anderen Art und Weise lösen. Nur in meiner Welt war dieser Punkt B am Anfang schon auch. Nur der Nachteil ist, es könnte einem durch dieses Format noch bewusster werden.
Genau, man kann ja das zweite Thema im Trainer dann lösen, wenn man auch wieder ein Format bastelt. Und die anderen kann man ja dann durch schnelle Formate lösen, die man sich selber schreibt.
Genau.
Ich schreibe vor, ich lese nochmal jetzt alle 6 Schritte durch und wir geben den Leuten, die uns zuhören, die Gelegenheit, reinzuhören, ob es da irgendwelche Holperstellen gibt, wo sie sagen, also wenn ich das jetzt machen würde, bei mir zu Hause im Wohnzimmer, gäbe es da irgendeine komische Stelle. Und dann decken wir auf, was du noch geändert hast, okay?
Mhm.
Dann gehe ich nochmal durch. Also, ich lese es mal nochmal ganz vor, weil die Leute haben es halt nicht schriftlich. Der Auftrag war Punkt A, ich kann mich nicht für ein Thema für die Masterarbeit entscheiden, weil es keine Themen gibt, die mich begeistern. Ziel ist, ich kann mich für ein Thema für die Masterarbeit entscheiden, weil mich ein Thema begeistert. Die Ressource ist, ich begeistere mich. Die Stelle der Veränderung ist der Kontakt mit dem Zukunftsselbst, an der Stelle, an der ich das Thema mit der Masterarbeit bearbeitet haben werde. Mein Zukunftsselbst begeistert mich. Und die klischeehafte Formulierung lautet, ich habe begriffen, nicht die Themen müssen mich begeistern, sondern ich muss mich begeistern, um mich für ein Thema entscheiden zu können.
Genau.
Jetzt kommt der Ablauf. Schritt 1. Mach dir Themen bewusst, die dich aktuell in deinem Leben bewegen. Sammle eine Liste von 3 bis 5 Themen. Schreibe jedes davon auf einen Zettel. Schau die Zettel an und versuche, dich davon begeistern zu lassen.
Mhm.
Schritt 2. Nimm den ersten Zettel in die Hand. Stell dir dich selbst vor, wenn du das Thema gelöst hast. Schritt 3. Wechsle in die Position des Zukunftsselbstes. 3a. Vakuumtrance im Zukunftsselbst. 3b. Kontaktaufnahme mit dem Gegenwartsselbst. 3c. Werben für das Zukunftsselbst. Schritt 4. Wechsle zurück in die Position 1 und wiederhole Schritt 2 und 3 mit den anderen Zetteln. Dann Schritt 5. Aus der Position 1, lass dich von den 3 bis 5 Selbsten begeistern. Und Schritt 6, entscheide dich für das spannendste Thema, versprich den anderen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt gelöst werden.
Genau.
Und wer hat's gehört? Hand hoch, melden. Ja, Podcast ist natürlich jetzt ein mediales Format ohne Rückkanal, ne?
Mhm.
Daniel, möchtest du es aufdecken? Wo war die Stelle, wo es ein kleines bisschen geknurpselt hat? Wobei, ich möchte dich verteidigen.
Mhm.
Es war insofern eine typische Knurpselstelle, weil du etwas, was für dich komplett naheliegend ist, was so trivial ist, dass man es im Grunde nicht reinschreibt, hast du nicht reingeschrieben. Das sehe ich ganz oft, wenn ich mir im Internet Formate angucke von Kollegen, wo ich sage, der hat es drauf, der kann NLP. Die notieren ein Format und lassen Schritte weg, die für sie selber enorm naheliegend sind. Aber wenn jemand nicht so virtuos im NLP ist, wenn jemand nicht die Geläufigkeit hat, ist es für Leute halt nicht naheliegend. Und dann machen die den Schritt nicht und dann klappt das Format nicht. Also, was ist das Element, was für dich so trivial war, dass du dich reingeschrieben hast? Und wir haben gesagt, nee, das sollte man doch reinschreiben.
Naja, was verhältnismäßig wenig drin vorkommt, ist zu definieren, in dem Schritt 2, nimm den ersten Zettel in die Hand und stell dir dich selbst vor, wenn du das Thema gelöst hast, ist eben eine kleine Unschärfe drin, dass gar nicht so richtig klar ist, wo bin jetzt ich, wo ist jetzt mein Zukunft selbst, wer steht wo im Raum, wo liegt jetzt der Zettel, gut, den habe ich in der Hand, aber wo entsteht jetzt der Zukunfts-Daniel?
Genau, da hake ich mal ganz kurz ein, weil wir haben ja schon drüber geredet. Und in dem Fall, und da muss ich dir quasi den einen einzigen Punkt, wo ich dir sozusagen Minuspunkt vergeben müsste, wäre, dass du was gemacht hast, was sehr gewagt ist, wenn man nicht sehr erfahren ist. Du hast dieses Format dir nur vorgestellt. Du hast es nicht im Zimmer getanzt.
Ja.
Und drum entstehen solche kleinen Unschärfen, weil ich glaube, die Frage, die ich damals gestellt habe, ist, an welcher Position baust du eigentlich das zweite Zukunftsselbst auf?
Ja.
Weil du hattest ja eine Timeline. Und plötzlich klumpt denn diese ganzen 3 bis 5 Selbste an einer Stelle. Und wenn du es halt wirklich im Raum gespielt hättest und die Zettel wären um dich herum gelegen, dann wäre ziemlich klar gewesen, dass auf jedem Zettel entsteht ein Zukunftsselbst. Jetzt merkst du aber gerade selber, man geht ja gar nicht, aber den Zettel in der Hand. Also diese, gerade auf diese Unschärfen mit Gegenständen, mit Positionen, mit wo ist der Coachy? Ich sage ja gerne so als Scherz, einer der beliebtesten Fehler ist der verschwundene Coachy. Plötzlich man nicht mehr weiß, wo genau steht mein Coachy eigentlich gerade. Und wenn du dein Format selbst in deinem Zimmer durchgespielt hättest, wäre dir sofort aufgefallen, da stimmt was nicht.
Ja.
Du hast aber nur im Kopf durchgespielt und drum hast du es nicht, und wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal einfach, hast du im Kopf beim Durchspielen, hast du einmal einen Zukunftsselbst aufgebaut und dann einfach hingeschrieben, mach das mit den nächsten Zukunftsselbsten auf. Und drum passiert sowas. Und darum sage ich auch immer, kein Format übersteht den ersten Feindkontakt. Das heißt, sobald ein Coachy kommt und der will da durch, plötzlich merkst du Stellen, die nicht klappen, ist in der Praxis kein Problem, weil man dann eben einfach die Lösung improvisiert. Drum sage ich auch für die Master und für die Trainer, wenn du wirklich mutig bist, schreib dein Format auf, einem anderen in die Hand, den Text, setz dich daneben, sei still und guck, wie die Person scheitert. Und die scheitert, weil deine Anleitung einfach nicht gut genug beschrieben war. Deswegen möchtest du jetzt erklären, wie das Format jetzt die veränderte Version klingt?
Im Grunde haben wir eigentlich nur das Detail, oder ich habe dann nur das Detail ergänzt, dass ich anstelle des ersten Zettels gewissermaßen den Zettel in die Hand nehme oder mich draufstelle oder wie auch immer, die Zettel so sternförmig um mich drum verteile. Und ausgehend davon, von den Zetteln, jeweils eine Zukunftstimeline aufgeht. Und am Ende dieser Zukunftstimeline, da wird eben das Zukunft selbst aufgebaut. In meinem inneren Bild war das tatsächlich auch so. Aber ich gebe dir recht, ein Format sollte natürlich so aufgebaut sein und auch so verschriftlicht werden, dass man solche Zusatzerklärungen im Grunde nicht mehr braucht.
Genau, muss auch, weil wenn du dich halt mit dem Format an Leute wendest, die nicht ganz dein NLP-Niveau haben und die vor allem auch nicht sich so lange mit dem Format beschäftigt haben wie du, dann sind das die typischen Stellen, wo hinterher die Leute glauben, das Format funktioniert nicht. Dabei stimmt es gar nicht, das Format funktioniert, es fehlte nur halt irgendein Schritt der Beschreibung. Aber, hatten wir vorhin schon immer, ist die Frage am Ende, wie detailliert mache ich es denn? Weil ein Format, was mit 100 Schritten ist, willst du auch nicht lesen. Also wieder auf die Zielgruppe achten. Das heißt, ich sage nochmal, die geänderten ersten 2 Schritte. Sammle eine Liste von 3 bis 5 Themen, schreibe jedes davon auf einen Zettel und lege die Zettel sternförmig oder kreisförmig oder wie auch immer um dich herum aus. Also ob du die quasi jetzt als Reihe vor dir hast, als Stern um dich herum, als Kreis um dich herum, ist egal. Aber jedenfalls, wir haben einen WAKOK-Zusatz. Jeder Zettel bekommt seinen Platz. Dann wenn du einen Zettel nimmst in die Hand, gibt es noch den Platz, auf dem der Zettel gerade lag.
Mhm.
Und auf dem Platz wird jetzt das Zukunftsselbst aufgebaut.
Mhm.
Erinnerst du dich noch an die Frage, die ich dir hinterher dann noch gestellt habe in unserem Drüberreden? Weil es gibt noch ein weiteres Element, wo ich der Meinung bin, wenn du es in der Wirklichkeit spielen würdest, wäre das nochmal eine kleine Irritation?
Mhm.
Wo bleibt der Zettel?
Mhm.
Hast den Zettel in der Hand und stehst in der Gegenwartsposition, visualisierst vor dir den Zukunfts-Daniel.
Mhm.
Jetzt kommt die Anweisung, geh da rein.
Mhm.
Den Zettel mit oder lässt ihn liegen?
Ich würde ihn liegen lassen.
In der Gegenwart.
In der Gegenwart, ja.
Mhm.
Weil nämlich ansonsten das Problem besteht, dass eventuell der Problemanker irgendwo schon verschmiert wird, schon irgendwie anfängt zu unscharf zu werden. Also ich glaube, es ist an der Stelle schon wichtig, dass man zumindest für den Moment den Problemanker und den Ressourcenanker noch getrennt voneinander lässt. Ansonsten könnte es eventuell schwierig sein, die Ressourcen aufzunehmen.
Ja, dann ist also die Schrittfolge, du stehst in der Mitte, hast einen Zettel in der Hand, siehst vor dir den Platz, wo der Zettel gerade lag, baust jetzt dort das strahlende Zukunftsselbst auf.
Mhm.
Richtig verlockend.
Ja.
Dann legst du den Zettel ab in der Gegenwart und trittst in die Position des Zukunftsselbst.
Genau.
Und siehst jetzt von dort, Vakuum-Trance-Kontaktaufnahme werben für das Zukunftsselbst, das Gegenwartsselbst. Und das machst du jetzt halt 3 bis 5 Mal im Kreis rum.
Ja.
Und dann stehst du am Ende in der Mitte. Die Zettel liegen wieder alle auf ihren Plätzen.
Mhm.
Ja, wieder zurück dann natürlich. Wenn ich da so mit einem selbst fertig bin, lege ich den Zettel wieder ab und nehme den nächsten Zettel. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr 5 Zettel um mich herum liegen. Ich habe jetzt auf den 5 Zetteln 5 verlockende Zukunftsselbste.
Oder hinter den Zetteln.
Wie auch immer, ja. Das ist spannend. Ich hatte sie innerlich spontan auf den Zetteln. Das sind für mich
gut.
Jetzt entscheide ich mich für einen, jetzt kann ich den Zettel sogar noch feierlich annehmen und sagen, das Thema mache ich zuerst und so weiter und Applaus und Ende.
Mhm.
Was wir drin haben, ich betone die beiden Stellen nochmal, ist, wir haben den berühmten A-B-Vergleich, weil Punkt A ist, ein Mensch, ich mache es mal jetzt wirklich super vakuummäßig, Punkt A ist, ich sehe einen Menschen in einem Zimmer, sie stehen, umgeben von 5 Zetteln, der Mensch guckt trübe, weil die Zettel stellen für ihn dar 5 Themen, die ihn alle nicht begeistern.
Mhm.
Punkt B ist, ich sehe denselben Menschen an derselben Stelle stehen. Das ist ja wichtig, dass ich einen A-B-Vergleich habe. Um ihn herum liegen immer noch 5 Zettel, aber der Mensch strahlt, weil er jetzt um sich herum 5 verlockende Zukunftsselbste sieht und schon auch weiß, welches er davon zuerst verwirklichen wird. Das heißt, wir hätten einen ganz klaren A-B-Vergleich.
Mhm.
Selbe Stelle, selber Anker, andere Reaktion.
Mhm.
Und die Stelle der Veränderung ist da, wo die Begeisterung von den Zukunftsselbsten in das Gegenwartsselbst fließt und wir halt den Weg wählen, wo die meiste Begeisterung fließt.
Genau.
Bravo. Und ziemlich genau 1 Stunde Podcast-Zeit.
Yeah.
Haben wir gut gemacht. Da soll mal einer sagen, dass Erkenntnistypen nicht tüchtig sind. Wir sind nämlich die tüchtigsten von allen.
Richtig. Ein ganzes Format haben wir analysiert.
Genau, wenn ich ein Handlungstyp wäre, würde ich sagen, wir schreiben den Formatablauf in den Text und dann Podcast runter. Aber ein Glück, ich bin Erkenntnistyp.
Mhm.
Dann sage ich, wir haben es ja vorgelesen. Ne?
Genau.
Also dann müsste das eigentlich reichen.
Handlungstypen würden wahrscheinlich mitschreiben.
Hätten mitgeschrieben.
mitgeschrieben. Genau.
Und Beziehungstypen würden sich sowieso an dich wenden und sagen, Daniel, führ mich durch.
Genau.
Und Erkenntnistypen haben jetzt schon mitgemacht, weil das für die eben Abstract Action ist und die das im
Kopf
machen. Gut, vielleicht, wir müssen mal gucken, war dieser Podcast die Einleitung einer aufsehenerregenden Podcast-Reihe, wo wir klassische NLP-Formate analysieren?
Mhm.
Schauen wir mal, wie das ankommt, was das Publikum sagt, 2 Erkenntnistypen reden miteinander.
Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Genau, wenn die Leute finden, wir reden zu viel, dann können wir einfach mal 1 Stunde Video machen, wo wir gemeinsam joggen.
Dann so.
2 Erkenntnistypen tun was.
Oder wir reden darüber, wie man joggen lernt. Nee.
Wir reden über das Joggen. Das wäre toll. 2 Erkenntnistypen reden darüber, wie es wäre, was zu tun.
Ja.
Das ist dann das Niveau von NLP-Comedy.
Ja.
Gut. Und nur um die Timeline bei den Leuten zu verknoten, die das jetzt zuhören. Wir beide machen jetzt anschließend den Wochengruß aus der Jablonski-Straße, der aber 2 Tage vor dem Podcast erscheinen wird.
Mhm.
So ist das mit den Timelines. Wenn man MEP auf Masterniveau macht, kann man die auch verknoten.
Ja.
Dann kommt die erste Zukunft nach der zweiten Zukunft.
Ja.
Daniel, ich danke dir.
Ich
War
danke
mir ein
dir.
Vergnügen. Ich hoffe, das Format bringt vielen Leuten viel Spaß und wir freuen uns auf viel Fanpost, die sagt, liebe Leute, macht weitere Formatanalysen. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.